Willkommen beim Kraut im Ohr Weihnachtsspecial. Zur Jahreswende 2023/24 machen wir dir und uns ein ganz außergewöhnliches und wunderbares Geschenk. Wir haben tatsächlich die Größen der Koister-Szene vors Mikro geholt und befragen sie zu ihren innigsten Erlebnissen, ihren intensivsten Empfindungen und ihren liebsten Pflanzenbegegnungen. Damit fällt vielleicht auch ein Stäubchen Sternenglanz unserer Stars auf diesen Podcast, den wir ebenso wie unsere Hörerschaft mittlerweile mehr als lieb gewonnen haben. Daher präsentieren wir dir in den Folgetagen ganz besondere Interviews, alle mit ziemlichem Tiefgang. Wir nähern uns existenziellen Fragen, dem Leben und der Seele, der Spiritualität und dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Hauptrolle spielen weiterhin unsere Wildpflanzen, doch sie erhalten aus dem Mund unserer Gäste einen Extra-Zauber. Apropos Zauber, wir möchten dich außerdem auf ein zauberhaftes Buch aufmerksam machen, das dich ebenfalls berühren wird. Unsere Neuerscheinung Krautstrauß. Dein buntes Wildkräuter-Mitmachbuch ist jetzt genau das, was du in der ruhigen Zwischenzeit der Jahre wegschmökern kannst. Gönn's dir, erhältlich unter www.lunaherbs.de. Und jetzt wünschen wir dir eine ganz magische Zeit, deine Mo und Melanie. Brauchen wir ihn wirklich vorstellen? Gibt es noch Hörerinnen oder Hörer da draußen, die ihn tatsächlich nicht kennen? Aber was heißt schon kennen? Und selbstredend schließen wir hier niemanden aus. Daher ein paar Worte vorab zum wohl bekanntesten Vertreter der Kräuterwelt hierzulande. Und wir könnten immer noch vor Freude quietschen, dass wir ihn bei uns wirklich und wahrhaftig zu Gast haben durften. Das war ein dickes Weihnachtsgeschenk mitten im Sommer, ein denkwürdiger Tag und Aufnahmetag für uns beide. Exklusiv für uns und bei Kraut im Ohr spricht er über die Essenz seiner Lehren. Das macht uns mächtig stolz. Die Rede ist natürlich von Wolf-Dieter Stoll. 8 Jahrzehnte lang beschäftigt er sich inniglich mit Wildpflanzen, die ihn seit Kindertagen täglich begleiten. Wie kaum ein anderer hat er sich für die Bedeutung von Pflanzenbegegnungen und ihre spirituelle Seite stark gemacht und unzählige Menschen eine buchstäbliche Verbundenheit mit der Natur ins Herz tätowiert. Wolf-Dieter Stoll hat zig Bücher bzw. Bestseller verfasst, darunter Kräuterkunde, das Standardwerk, Die Seele der Pflanzen oder Heilkräuter und Zauberpflanzen zwischen Haustür und Gartentor. Sein Borreliose-Buch ist viel diskutiert. Er hat die Ethnobotanik salonfähig gemacht, lebte bei indigenen Gemeinschaften rund um den Erdball und ist promovierter Kulturanthropologe, der schon seit Jahrzehnten als Dozent die Hörsäle von Unis ebenso wie die Vortragsräume von Städten und Gemeinden bis auf den letzten Platz füllt. Neben Büchern und Seminaren ist Wolf-Dieter Stoll auch im digitalen Raum umfänglich unterwegs. Stoll lebt mit seiner Familie auf einem Selbstversorgerhof im Allgäu und gärtnert täglich, was ihn sehr glücklich macht. Wir sprechen heute mit ihm über nichts Geringeres als über das Wesen der Pflanzen. Und nun viel Freude mit diesem wundervollen Interview. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ein Winterspecial, was wir im Sommer aufnehmen, was man unschwer an unseren Klamotten erkennen kann. Und wir dürfen Wolf-Dieter Stoll im Podcast begrüßen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ich muss das jetzt einfach mal kurz erwähnen. Wir haben ja den Podcast vor 3 Jahren gestartet und damals war einer unserer absoluten Wünsche, dich im Podcast zu haben. Und es war absolut unerreichbar für uns. Und jetzt sitzen wir hier und ja, freuen uns einfach wahnsinnig. Mhm. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns heute ein ganz tolles Thema herausgesucht, und zwar die Seele der Pflanzen. Und bevor wir in dieses Thema tiefer einsteigen, wo du einfach ja der Mensch für dieses Thema bist, würden wir vorab eine Frage einschieben, was dich antreibt. Also du hast ja dein Leben den Pflanzen gewidmet, dein ganzes Leben. Und Was ist dein Antreiber, was ist deine Mission, deine Vision dahinter? Warum machst du das?
Ja, ich mache das, ich glaube, weil das meine Berufung ist. Ich glaube, Menschen, alle Menschen haben eine Berufung und sie haben auch die Begabungen, wenn sie ihrer Berufung folgen. Also es ist, wer weiß, vielleicht haben die Inder und Buddhisten und auch die alten Kelten recht, dass wir vorhergehende Leben haben, wo wir dann bestimmte Dinge, die wir versäumt haben, Versprechen, die wir gemacht haben, Interessen, die wir folgen wollen oder Wünsche, dass wir die dann in einem neuen Leben ja wieder aufnehmen. Und eine alte Ansicht ist eigentlich aus der Renaissance, dass wir, genauso wie die Pflanzen und Tiere, unsere Urbilder ganz, ganz tief im Sein haben. Das wurde dann gesehen in der im Kosmos, in den Fixsternen, und wir kommen die Himmelsleiter herunter. In der Renaissance hat man das so gesehen, das sind die Planetenstufen, ganz weit draußen, äußerst sichtbare Planet ist der Saturn, und er gibt den Menschen, wenn er günstig ist für ihr Leben, eine gewisse tiefe Weisheit. Und dann kommt der Jupiter, der ja 12 Jahre braucht, um von der Erde aus gesehen durch den Tierkreis zu gehen. Und der Jupiter, der gibt ja so Lebensfreude und so weiter und gibt auch ja einen guten Willen. Und dann kommt der Mars, der gibt die Durchsetzungskraft, und dann kommt die nächste Stufe, die Sonne, und das ist so ein inneres Licht, und so geht es hinab bis zum Mond, und dann ist man auf der Erde und wird geboren. Auf jeder Stufe kriegt man eine Begabung. Und diese Begabung ist etwas, ja, ist nicht das, was man heute so lernt, wie nur eine Prägung durch die Gesellschaft. Also so würde ich das bei mir sehen. Ich habe mich für die Pflanzen seit von Anfang an interessiert. Ich bin aufgewachsen. Als kleiner Junge war ich immer draußen. Schon als Säugling lag ich draußen wo meine Großeltern ihren Garten haben, und ich habe das alles mitgekriegt. Dann sind wir aus der Ostzone, das war damals nach dem Krieg, dann meine Mutter und ich sind in den Westen gegangen, Oldenburg, Marschland, alles sehr aufregend. Als ich 11 Jahre alt war, dann kam ich in die neue Welt, nach Amerika, nach Ohio, und das war ja wirklich, die ganzen Pflanzen, das waren anders, und die Tiere waren andere Tiere, Opossums und Waschbären und Schlangen und Schildkröten, völlig faszinierend. Wir kamen da im Frühling an, und erst im Herbst musste ich in die Schule, und die ganze Zeit bin ich da durch die Natur gestromert. Es gibt in Ohio, in dem östlichen Waldland der USA, gibt es um die 150 verschiedene Baumarten. Das ist also absolute Vielfalt. Ja. Darunter Sassafras, wo die alten Leute Rotbier gemacht haben. Und ja, also es hat mich immer interessiert, die Pflanzen.
Ja. Du hast das Thema ja auch im Prinzip hier wirklich ganz weit nach vorne gebracht und mit auch so populär gemacht. Es ist ja noch, ich sag mal, gar nicht so lange her, dass sich eigentlich noch nicht so viele Menschen für die Wildpflanzen interessiert haben. Und jetzt kommen immer mehr Menschen dazu, die sich von diesem Thema angesprochen fühlen. Und vielleicht hat das ja auch so ein bisschen was mit der Seele der Pflanzen zu tun.
Ja, es ist erstmals notwendig bei den Naturvölkern. Ich habe ja dann Ethnologie, also Völkerkunde, Anthropologie studiert. Und habe gemerkt, dass, also ich fing an mit dem Studium in Botanik und habe gemerkt, dass Die Angangsweise ist, die sogenannte naturwissenschaftliche Angangsweise ist, dass man die Pflanze zum Gegenstand macht und dass man sie analysiert. Das Wort analysieren heißt, auseinanderschneidet und die einzelnen Teile sieht und wägt und misst. Und ich habe ihn als Jugendlicher, bin ich immer in den Wald gegangen, meine Freunde und überhaupt die Amerikaner, die haben da kaum Zugang gehabt. Ich habe die Lehrer gefragt, was sind das für Pflanzen, die da wachsen? Und die sagten, auch, das ist nicht interessant. Das sind Unkräuter, Weeds and Scrubs, haben sie gesagt. Und deswegen wollte ich überhaupt studieren, weil ich habe immer das, ich bin stundenlang in die Bäume geklettert, habe dort gesessen, habe die Pflanze angeguckt, würde gerne wissen, wie heißt ihr denn? Aber die Kommunikation war schon da. Und diese Kommunikation war, klar, man schaut sie an und bewundert sie, aber es war in Resonanz gehen. Und dann kommt man an die Universität und da ist keine Resonanz. Das sind dann wie Gegenstände. Und wie sie wachsen und leben, wird mechanistisch erklärt. Aber das sind ja keine Maschinen. Und es war absolut frustrierend, da zu studieren. Was da nicht gesehen wurde oder nicht gesehen werden durfte, war die Seele der Pflanze. Ja. Und mit dieser Seele der Pflanze war ich unbewusst, ohne dass es mir bewusst war, war ich in Resonanz. Deswegen war es echt schlimm, Botanik zu studieren. Bin ausgestiegen, wusste nicht, was ich machen sollte. Später habe ich dann Völkerkunde studiert, weil es war interessant, wie die verschiedenen Leute in ihrer Umwelt leben und was sie denken und so. Und viele Ethnologen, die haben keinen Bezug zu Pflanzen, aber jede Kultur hat eine besondere Sichtweise, was Pflanzen sind.
Ja.
Also war dann länger in Indien und da habe ich gesehen, dass für die Inder sind die Pflanzen mächtige, meditierende Wesen sind wie, Pflanzen sind eigentlich Gurus. Deswegen laufen sie nicht rum wie Menschen und Tiere. Sie sitzen da und mit jedem Blatt nehmen sie das Sonnenlicht auf. Und für die Inder, was die Sonne ausstrahlt, ist das Licht und man hört es im Geist als das Om. Die Sonne strahlt Om. Und Goethe sagt ja schon, die Sonne tönt nach alter Weise und sie nehmen das, und das ist ja eine Tatsache, sie nehmen das Sonnenlicht auf und verwandeln es. Erstmals nehmen sie Wasser und Kohlendioxid und verbinden das zum Urelement, also zum Urmolekül des Lebens, zum Zucker. Also, und sie geben uns deswegen auch das Leben. Die Pflanzen, das sagt man in Indien, sind die Quelle alles Lebens. Ja, stimmt.
Absolut.
Bei den Cheyenne habe ich ja Ähnliches gesehen. Da waren Pflanzen für die Inder, für die Indianer, für die Cheyenne, hohe geistige Wesenheiten. Das heißt, sie sind nicht im Körper beseelt, sondern sie haben ihr Körper so mehr oder weniger außerhalb. Sie sind umseelt. Und der Pflanzenmedizinmann, die Medizinfrau oder Schamane, wenn man so will, die bleibt nicht am Äußeren stehen und guckt die Pflanze nur an und analysiert sie, sondern geht in Einklang mit der Pflanze und ist ein mächtiges Geistwesen. Der Pflanzenkundige muss die Fähigkeit haben, über das Empirische hinauszugehen. Also er muss schon genau die Pflanze anschauen. Es ist nicht wie einige Esoteriker leider machen, oh, ich gehe gleich zum Pflanzendeva. Nee, der Weg zum Pflanzendeva ist erstmals über die Sinne. Es muss Sinn machen. Und wenn man dann sagen wir mal, sich die Zeit nimmt und in die so ein bisschen mit der Pflanze sie ganz genau anschaut, dann oder ansieht, dann wird das Ansehen eine Art Schauen. Und dann schaut man, auf einmal nimmt man etwas wahr, was man nicht fotografieren könnte, was nicht beim oberflächlichen Blick da ist. Und das ist zum Teil als allererstes so wie die energetische Ebene. Man kann das kaum fotografieren. Vielleicht mit Kirlian-Fotografie kommt man da nahe, wo man so eine Art Aura, also physikalisch tatsächlich fotografieren kann. Aber die Pflanzen fangen an zu leuchten. Sie sind wunderbar. Aber das ist erstmal die energetische Ebene. Wenn das Schauen tiefer geht, wenn es über das Energetische geht, also wenn die Seele da hineingeht, dann sieht man eher das dann auch das Seelische der Pflanze oder man spürt es. Es ist nicht wie so ein Film oder, sondern man spürt es, man sieht es im Spiegel der Seele. So kann man das sagen, im Spiegel der Seele. Und das ist schon überwältigend. Wenn man in diese Art Meditation mit der Pflanze kommt, dann kommt man in einen, ja, ekstatischen Zustand. Man ist in der Ekstase, man ist in der Wonne. Die bei den Germanen, da waren die Pflanzengottheiten, das waren die Vanen. Das Wort Vane ist mit Wonne verbunden. Und es ist tatsächlich so, wenn man so richtig innig sich mit der Pflanze verbindet, ist ein Zustand der Wonne. Die Vanen waren friedlich. Das einzige Metall, heißt es in der Mythologie, einzige Metall, das sie kannten, war das Gold. Und ja, sie lebten in einer Art Paradies auf grünen Wiesen und in Wäldern, so die Mythologie. Zu dem Punkt kann man kommen. Und aber wir sind eben Menschen und wir sind im alltäglichen Getriebe. Eben. Und irgendwann, wenn man in dieser Meditation ist, dann hört man irgendwie, so jetzt ist genug. Kehr wieder zurück ins alltägliche Bewusstsein. Oder während man verloren ist in der alltäglichen, also in dieser Meditation, dann hört man einen Hund bellen. Die sind sehr gut dafür. Und dann kommt man aus der Meditation raus. Also das ist dann für mich ein wichtiger Zustand. Das ist, man könnte sagen, könnte es umschreiben als schamanisch, aber das Wort ist ja inzwischen so ja ausgelutscht, kann man sagen. Aber und das ist möglich, das ist für jeden möglich. Und einige haben das natürlicher. Ich kenne Leute, die haben Blumen am Fenster und das wächst und gedeiht sehr gut. Das ist, weil sie sich liebevoll verbinden. Also das ist auch ein wichtiges Wort. Die beste Art und Weise, die Pflanzen zu erfahren, ist, dass man sie liebt. Und dann kommt die Antwort von der Pflanzenwelt. So was Ähnliches habe ich bei den Cheyenne erfahren. Ich bin mit einem alten Medizinmann dann herumgelaufen durch die Wildnis in Wyoming. Und am Anfang, wir wurden Freunde, und am Anfang habe ich die Pflanzen nach, ja, also bestimmt nach dem normalen botanischen, der normalen botanischen Art und Staubblätter gezählt, Blütenblätter gezählt, die Abstände und die Bewegung der Knospen und so weiter. Und der alte Indianer, der stand dann so da und dachte, was macht denn der Verrückte? Und dann habe ich gemerkt, er redet mit den Pflanzen, nicht über sie. Und das hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert, ehe ich das überhaupt verstanden habe. Was gibt es denn da mit den Pflanzen zu reden? Die haben ja gar keine Hirne und so. Aber bitte?
Die sprechen doch gar nicht.
Ja, die sprechen doch gar nicht. Und die haben ja kein Nervensystem und so weiter. Was soll das? Aber für die Naturvölker, für die Indianer ist das ganz offensichtlich. Die bleiben, die gehen mit der Seele sozusagen, reisen sie oder durch ihre Interesse, ein interessantes Wort, denn es heißt mitten im Wesentlichen sein. Sie gehen mit ihrer Interesse an die Pflanze und die Pflanzenseele, die kommt dann nahe. Also so begegnet man einander dann. Das ist etwas anderes als die naturwissenschaftliche Methode, die sehr gut ist, um die Materie und die Gesetze der Materie zu erfassen. Aber unsere Welt, unser Universum erschöpft sich nicht in der Materie, sondern alles hat so ein bisschen eine energetische, dann eine seelische und eine geistige Dimension. Und das kannte man in fast allen Kulturen, das kannten auch unsere Vorfahren, und die ist durchaus auch zugänglich.
Ja, jetzt in ganz vielen Kulturen ist es ja völlig normal, dass man die Pflanze eben nicht nur als Materie sieht. Bei uns ist es ja genau umgekehrt. Bei uns wird man ja schräg angeguckt, wenn man über die Seele der Pflanze spricht oder dass die Pflanze beseelt ist. Du hattest ja auch schon das Stichwort genannt, Pflanzendeva, für die, die damit jetzt gar nichts anfangen können. Magst du da einfach nochmal ganz kurz sagen, was ist die Seele der Pflanze? Wie können wir uns das vorstellen?
Ich meine, wie kann man sich das vorstellen?
Immer wieder angeschnitten, aber es ist nochmal für die.
Es gibt in unserer Kultur, wir haben auch so eine Art seelischen Hunger. Wir würden sehr gerne mit unserer Umwelt und mit den Tieren kommunizieren, aber es ist uns irgendwie verloren gegangen, aberzogen in den Schulen. Ups, Entschuldigung. So, jetzt geht's wieder. Und da gibt es Leute, die umarmen Bäume, was ganz wunderbar ist. Der Baum freut sich sicher, aber dann hören sie den Herzschlag des Baumes. Das ist eigentlich ihr eigener Herzschlag. Denn die Pflanzen sind nicht vollkommen verkörpert oder inkarniert. Wir als Menschen, das hat man im Mittelalter gesagt, und auch anderswo, sind Mikrokosmen. Wir haben einen physischen Körper, das habe ich auch in der Schule gelernt, in der Science Class in Ohio, dass wir aus so und so viel Kalk bestehen und Phosphor und sogar ein bisschen Gold haben wir in uns. Und das hat mich immer sehr interessiert, so viel Eisen wie ein Nagel, da könnte man Nagel schmieden. Das hilft uns orientieren mit dem Erdmagnetismus und so weiter. Wenn man all diese Ingredienzien, all diese Zutaten in der Apotheke kaufen würde, damals, das würde so um die, wie viel würde es kosten? $3, $3,67, irgendwo müsste man dafür zahlen. Aber das ist dann nicht der Mensch. Da gibt's noch das Lebensprinzip. Das ist auch in uns, das uns aufrichtig macht, dass wir nicht einfach, wie die Schwerkraft es will, auf den Boden fallen, sondern wir heben uns gegen die Schwerkraft auf und wir wachsen und wir heilen und so weiter. Das ist so die energetische Seite. Und dann und wir haben die Seele, die fühlende Seele in uns. Das Wort Seele kommt aus dem, in der altgermanischen Sprache ist verwandt mit See. Der See zwischen Himmel und Erde. Der Himmel kann sich da spiegeln. Also das ist so die Mitte, die bewegte, die emotionale, fühlende Ebene. Und das haben wir in uns. Und dann haben wir einen bewussten Geist in uns. Und die Pflanzen, die sind physisch da. Die kann man auch analysieren. Da ist so und so viel Kohlenstoff und was nicht alles drin. Und sie wachsen auch entgegen der Schwerkraft. Der englische Philosoph Ruskin sagte einmal, Newton, der Physiker Newton, hat die Schwerkraft entdeckt, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Aber er würde gerne wissen, wie der Apfel überhaupt da hochkommt. Und das ist ein Hinweis auf eben diese energetische Anti-gravitäre Fähigkeit des Lebens. Das hat eine Pflanze, die hat auch einen sogenannten Ätherleib oder Energieleib, aber die Seele, wo ist die? Die Seele ist nicht inkarniert, die ist nicht drin, die Pflanze hat kein pochendes Herz. Die Pflanze ist, wie Goethe sagte, hauptsächlich Oberfläche. Das fängt schon in der Embryologie an. Wenn die Keimzelle befruchtet ist, dann fängt sie an, sich zu, bei Mensch und Tier, fängt sie an, sich zu teilen, und dann gibt es einen Blasenkeim, eine Blastula. Und dann irgendwann bei den tierischen Organismen, dann stülpt dieser Blasenkeim ein, und dann hat man ein inneres, einen Endoderm und ein äußeres, ein Ektoderm. Da gibt es eine Innenwelt und eine Außenwelt. In der Innenwelt, da sind die Anlagen für die Organe. Die Organe sind die Pulsgeber. Bei der Pflanze findet das nie statt. Da gibt es nicht diese Einstülpung. Die bleibt im Grunde genommen eine differenzierte Blastula. Und die Auswahl, die hat kein Inneres. Die Impulse kommen von außen. Sie kommen von der unmittelbaren Umwelt. Sie kommen von den Planeten, also Planetenkräfte. Ein bisschen habe ich darüber geschrieben, weil ich lange bei den Biodynamikern und Anthroposophen war, und die haben echt gute Forschungen in der Richtung. Es kommt von der Puls der Pflanze, oder sagen wir mal das Herz der Pflanze. Wir haben das Herz, das einen Rhythmus hat und uns den Lebenspuls gibt und uns wärmt, unseren Körper wärmt durch das warme Blut. Bei der Pflanze fehlt das. Bei der Pflanze ist es die Sonne, ist es Makrokosmos, kosmisch. Es ist die Sonne selber, die den Lebenspuls gibt. Der Puls Tag, Nacht. Und da reagieren die Pflanzen ganz offensichtlich. Einige Blüten öffnen sich zu einer bestimmten Zeit und schließen wieder und haben ihre Duft. Da gibt es sogar eine Duftperioden, die unterschiedlich ist, die dann mit den Insekten kommunizieren. Aber der Puls und die Wärme ist vom Kosmos. Wir haben innere Drüsen, die Anregungen geben. Bei den Pflanzen sind es oft die Tiere, sind oft die mit der Pflanze assoziierten Insekten, deren die Käfer und die Raupen, deren Ausscheidungen eine Wirkung haben, so wie die Drüsen in uns. Wenn die Insekten dann zu viel fressen, also bis zu ungefähr, das hat man studiert, so 18-20% geht noch, aber wenn sie zu viel fressen, dann haben die Pflanzen Abwehrmechanismen, die geben dann Dünste von sich, die riechen wie Raubwanzen, und dann haben, sagen wir mal, die Blattläuse oder bestimmte Käfer keine Lust mehr, oder sie geben Dünste und Düfte von sich, was tatsächlich Insekten ruft, die sie abwehren, oder sie verändern ihren Stoffwechsel, dass sie nicht mehr schmecken, oder wenn sie weiter fressen, dass sie die Verdauung der fressenden Tiere versauen sozusagen. Also die Pflanzenseele ist außerhalb, die ist nicht verkörpert, nicht, aber sie ist da. Eine Analogie wäre zum Beispiel der Mensch, der wohl die Seele den Körper verlässt, also Nahtoderfahrung, wo sich Menschen dann von außen sehen, und sie sehen dann den Unfall oder was. Ich hatte mal einen Studenten, das war in der Vietnamkriegszeit, der wurde dann von Kugeln durchsiebt, und als sie ihn wegtrugen, sein Geist war außerhalb, als sie ihn auf der Bahre trugen, und er konnte sich sehen. Er ist aber nicht gestorben und kam dann wieder und konnte davon erzählen. Für einen Mensch äußerst Ja, gefährlich und kein normaler Zustand. Aber für die Pflanzen ist das der normale Zustand, die Pflanzenseele und dann noch weiter der Archetypus, der ganz weit draußen ist. Die umseelen oder umgeben den Körper und geben Impulse. Um mit dieser Seele der Pflanze zu reden, deswegen gehen die sogenannten Schamanen, Schamaninnen, in der Indianer sagen, sprechen von Medizinleuten. Sie gehen dann auch in eine Art Meditation, fast eine Art Trance und gehen auf die Ebene, wo sie dann kommunizieren können mit der Pflanzenseele. Das klingt alles wie, ja, wie Aberglaube und so, das Verständnis ist uns wirklich abtrainiert worden.
Ja.
Aber als Völkerkundler, als Ethnologe kann ich sagen, das ist eigentlich das normale Verständnis. Für die Cheyenne ist es so, dass die Pflanzen hochentwickelte, mächtige Geistwesen sind. Also es ist so, dass manchmal die Pflanzen die Menschen aussuchen. Also man geht da nicht hin und sagt, ja, wie wirst du? Ja, diese Pflanze hat bestimmte Wirkstoffe und die können wir extrahieren. Nein, man geht erstmal nach einer kurzen Zeit des Fastens und der Enthaltsamkeit und bereitet sich vor auf die Begegnung und dann kommt man in einem demütigen Zustand. Das habe ich bei den Cheyenne gelernt. Man sagt, ihr seid mächtig. Bei uns armen Menschen geht es schlecht. Wir wissen, ihr könnt helfen. Schaut, wir bringen Tabak. Das ist bei den Indianern. Hier war das nicht so. Schaut, wir bringen etwas und wir bitten um Hilfe. Also echte Demut.
Ja.
Dann bei den Cheyenne war es auch so, dass manchmal die Pflanze den Menschen aussucht. Das sagte mir der alte Medizinmann, er sagte, denke nicht, dass du immer der Aktive bist, sondern es ist so, wie du siehst da noch einen kleinen Hund und ja, das sieht man ja, wenn man da mal in Nordafrika ist und da laufen kleine Verflöte und Hunde mit schwerenden Wunden und die sind so niedlich und schauen einen an und dann sagt man, ach komm, ich helfe dir und füttert sie nimmt sie vielleicht zum Tierarzt und adoptiert sie. Und so adoptieren uns, so die Cheyenne, adoptieren uns die Pflanzen. Dieser arme Mensch, ach, den will ich helfen. Hallo, hallo Mensch. Und der versteht nicht, ist ein dummer Mensch, da muss ich ihn anders kontaktieren, ich erscheine in den Träumen. Und es ist ja oft so, dass Menschen tatsächlich von ihren Heilpflanzen träumen. Das sind die Pflanzen selber, die dann Kontakt mit dem jeweiligen Menschen aufnehmen.
Ja. Das war der erste Teil dieses wundervollen Interviews. In der nächsten Folge lauschen wir gespannt weiter. Wir sind tief ergriffen von Wolf-Dieter Stolz' Mission und sind eingetaucht in die Resonanzen zwischen Pflanze und Kosmos. Hier dürfen wir reichlich Geheimnisvolles erfahren, was unseren oft viel zu überdimensionierten Verstand auf die Probe stellt. Was uns Stoll weiterhin über das Wesen der Pflanze verrät und was er sich für die Zukunft wünscht, erfährst du im zweiten Teil.